Ja, ihr Geliebten Gottes, wie schön und wie wertvoll ist es, dass wir wieder Gemeinschaft haben dürfen. Gemeinschaft miteinander und unter Gottes Wort. Und wir wollen im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes und unserem Herrn und Haupt, Gemeinschaft haben und ihn in seinem Wort suchen und finden und betrachten. Über Ostern hatten wir uns hier getroffen zur Jugendfreizeit und es war eine sehr gute und schöne und, wie ich finde, gesegnete Zeit. Das Thema war Geheimnisse Gottes. Und wir, die wir gläubig sein dürfen, die wir Glieder am Leib des Christus sein dürfen, wir sollen doch Verwalter der Geheimnisse Gottes sein. Das war ein Einzelthema bei der Jugendfreizeit, Verwalter zu sein. Und ich habe eine schlechte Eigenschaft, das heißt, ich habe mehrere schlechte Eigenschaften, aber eine davon ist, ich nehme mir immer zu viel vor. Vielleicht auch heute. Auf jeden Fall auch da bei dem Thema, da hatten wir dann was gesagt über das Verwaltersein, aber nichts über die Verwaltungen, über die Haushaltungen selber, weil einfach die Zeit zu knapp war. Aber jetzt sind wir wieder hier zusammen. Und ich kann nachholen, was ich damals versäumt habe, wozu damals die Zeit nicht reicht. Und deswegen ist unser Thema die Haushaltungen im Heilsplan Gottes. Und weil die Haushaltungen vor allen Dingen unseren gegenwärtigen Äonen betreffen, möchte ich darüber hinaus einen Überblick über die Äonen geben. Also unser Thema ist Äonen und Haushaltungen. Und Albrecht, weil ich auf der Themenliste gesehen habe, dass du auch in diese Richtung gehst, habe ich dann gedacht, ich fokussiere mich auf den äußeren Rahmen. Äon ist ja ein Zeitbegriff und Kosmos, kommt gleich noch, ist Raum und Materie. Ja? Und deswegen geht es bei diesen Wortdiensten heute und morgen um das Äußere, um den Raum und die Zeit der Äonen und Haushaltung und weniger um die jeweilige Botschaft darin. Das, denke ich, wirst du bei deinen Themen behandeln. Jedenfalls diese Begriffe unseres Themas, Äonen und Haushaltung, das sind zwei Schlüssel zum Verständnis von Gottes Wort. Aber wir müssen dabei beachten, Äon bedeutet nicht Ewigkeit. Das hatten wir letztes Jahr schon besprochen und wir haben festgestellt, das griechische Wort Äon bzw. das hebräische Wort Olam bedeuten nicht ewig. Es wird vielfältig so übersetzt mit ewig oder auch mit Welt, aber Gottes Wort sagt eindeutig, die Äonen haben einen Anfang. Und es sagt auch eindeutig, nicht nur einmal, die Äonen sagt es auch mehrmals, sie haben ein Ende, sie haben einen Abschluss. Also bedeutet es nicht ewig, denn ewig ist zeitlos, ohne Anfang, ohne Ende. Und darüber hinaus hatten wir festgestellt, äonisch ist nicht nur ein Zeitbegriff, sondern auch ein Qualitätsmerkmal. Äonisches Leben, stellt euch vor, wir müssten in diesem Leib der Niedrigkeit leben. Das wäre ja schlimm. Oder leben bleiben. Es braucht also nochmal eine ganz neue Qualität. Und eben das wird auch mit äonisch ausgedrückt. Deshalb, wenn wir etwas mit diesem Wort äonisch ausdrücken, was darauf abzielt, was eine aus Gott herausgestellte Qualität betrifft, dann hat es Anfang und ist Ende und ist nicht ewig. Aber wenn es etwas mit äonisch ausgedrückt wird, was darauf abzielt, was eine in Gott befindliche Qualität hat, was dem Wesen Gottes selber entspricht, dann können wir es trotzdem bei dem Wort ewig auch belassen. Paulus sagt es den Korinthern, was man sieht, ist zeitlich. Was man nicht sieht, ist äonisch. Es obliegt also nicht unserer Willkür, ob und wann wir etwas als ewig betrachten. Es ist definiert. Ob etwas ewig ist, ist begründet, dadurch, nicht durch den Begriff äonisch, sondern einzig auf die Quelle und Ursache kommt es an, nämlich ob es das Wesen Gottes betrifft oder nicht. alles, was vor Grundlegung der Welt war, was vor der Erschaffung der Äonen war, das wird auch nach dem Ablauf der Äonen noch Bestand haben und somit nicht der Zeit unterliegen. Also Gottes Leben, Gottes Liebe, Gottes Licht, Gottes Gnade, Gottes Freude, Gottes Glückseligkeit, Gottes Wonne, überhaupt alles, was das Wesen, den Charakter und die Eigenschaften Gottes des Ewigen betrifft, das ist tatsächlich ohne Ende. Und alles andere ist zeitlich und hat einen Anfang und ein Ende. Mit diesem Verständnis gehen wir in die Betrachtung unseres Themas. Heute ein Überblick über die Äonen. Morgen ein Einblick in die Haushaltungen dieses Äons. Wie viele Äonen es gibt, fange ich direkt mit an, ich kann es euch nicht sagen. Ich kenne auch keinen, der es mit Bestimmtheit sagen kann. Und aus der Schrift, also sagen schon, aber aus der Schrift belegen kann. Die Bibel spricht einerseits von vergangenen Äonen, ohne die Anzahl zu nennen. Sie spricht von zukünftigen Äonen, ohne die Anzahl zu nennen. Aber es gibt Andeutungen mit so Begriffen wie in die Äonen der Äonen hinein. Das hört sich so an, als ob es etliche sein werden. Also, die genaue Anzahl, die ist nicht definiert, aber eine Annäherung oder eine grobe Einteilung in zumindest 5 Äonen, die lässt sich schon aus Gottes Wort herauslesen. Manchmal ist es ja abgegrenzt, da heißt es von diesem oder dem nächsten Äon. Anhand solcher Formulierungen lässt sich erkennen, dass es eben feste Zeitabschnitte in der Heilsgeschichte gibt, die voneinander abgetrennt sind, obschon sie ineinander übergehen. Auffällig ist, dass jeder Äon mit einem deutlichen Gericht abschließt. Der erste Äon, der wird uns nur wenig in der Bibel beschrieben. Das ist die sogenannte Urschöpfung. Beginnt in 1. Mose 1, Vers 1 und hört im 2. Vers schon wieder auf. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde wurde wüst und leer. Dieser erste Äon, da sagt Gottes Wort ganz klar, er hat diese Schöpfung nicht als Tohu wa Bohu erschaffen. Das lesen wir in Jesaja 45, Vers 18. Gott hat kein Tohu wa Bohu erschaffen, sondern alles, was er macht. Das ist wunderbar. Das können wir nachlesen. Macht das zu Hause mal oder hier in diesen Tagen, dass ihr Psalm 139 lest oder Sprüche 8. Es ist wunderbar, schönste, herrlichste Schöpfung. Schöner, herrlicher, wunderbarer als das, was wir heute als Schöpfung wahrnehmen und erkennen. Und bedenken wir, welche Herrlichkeit, selbst im Regen, ja, welche Herrlichkeit zeigt sich bereits für uns in der sichtbaren Schöpfung. Blicken wir ins Weltall, können wir nur staunen über dieses kunstvolle Wunderwerk. Blicken wir in den Mikrokosmos, herrlich bis ins kleinste Detail, dass es regnet, dass die Sonne scheint, dass es draußen wächst. Wunderbare Schöpfung. Es gibt Menschen, und da gehöre ich auch zu, die gehen davon aus, dass die Edelsteine, die Mineralien, die Kristalle, wie man sie hier und da im verborgenen Gestein finden kann, dass diese zur Urschöpfung gehören. Wie herrlich muss diese Urschöpfung also gewesen sein? Es war so herrlich und wunderbar, völlige Harmonie und Frieden. Der Sohn war Schoßkind beim Vater, die Morgensterne jubelnd und jauchzend, so sagt es hier. Doch der Glanzstern, Satan, erhöhte sich selbst und ist von Gott abgefallen. Und somit wurde durch den Fall Satans und seines Gefolges diese erste Schöpfung bereits gerichtsreif. Tatsächlich, die erste Schöpfung ist im Wassergericht untergegangen, so sagt es 2. Petrus 3. Und alles das zusammengefasst in einem Vers, und die Erde wurde wüst und leer, Tohu wa Bohu, Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte, vibrierte, brütete über den Wassern. Und mit diesem Brüten des Geistes Gottes, da beginnt dann der zweite Äon. Gott ordnet diese gefallene Erde neu. Aber jetzt können wir nicht einfach übergehen in unserer Betrachtung und den zweiten Äon behandeln. Was für uns ganz logisch ist, dass nach dem ersten Äon der zweite kommt, das ist überhaupt nicht logisch. Wir müssen uns fragen, wie geht das zu? Reagiert Gott hier auf den Fall Satans und macht einfach einen zweiten Äon, einen neuen Versuch? Sagt Gott, na gut, beim ersten Mal hat es nicht ganz so geklappt, ich probiere es ein zweites Mal, Versuch macht klug? Bloß nicht. Er hat alles, alles vorher ersehen. Er hat alles erforscht von Ferne und daraufhin einen Ablaufplan definiert und wirkt derart, dass er sein Ziel, nämlich alle Schöpfung zu lieben und von aller Schöpfung zurückgeliebt zu werden, dass er das ganz sicher erreichen wird, ohne auch eine einzige Ausnahme. Und deshalb, bevor wir weitergehen zum zweiten Äon, müssen wir einen Schritt zurück machen und dahin blicken, was vor den Äonen war. Denn hierin offenbaren sich der Vater und der Sohn in ihrer ganzen Liebe und Schönheit und Allmacht und Allweisheit. Denn der zweite Äon ist keine Reaktion Gottes auf den ersten, sondern der erste und dann der zweite. Und alle weiteren Äonen sind vom Vater und vom Sohn im Vorhinein genau so geplant und überlegt und beschlossen und verkündet. Wir haben gelesen im Anfang, 1. Mose 1, Vers 1, im Anfang. Das bedeutet viel mehr als nur der Beginn. Im Anfang ist eine Person, Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. In ihm ist das All erschaffen und es besteht durch ihn und aus seinem Willen. Im Anfang, Bereshit, Reshit ist das Haupt. Im Neuen Testament wird er nicht nur Haupt genannt, sondern auch der Urheber und Vollender. Urheber ist der Archegos. Archegos ist der oberste Einführer oder der Einführer an oberster Stelle. Und was er an oberster Stelle von oben herab einführt, das führt er in dieselbe Höhe auch wieder herauf. Bedenken wir nur, was wir zu dem Wort ewig oder Äon gesagt haben. Das, was seinen Ursprung im Wesen Gottes hat, das bleibt. Alles andere vergeht, ist nur zeitlich begrenzt, ist nur Mittel zum Zweck. Was seinen Ursprung im Obersten, im Heiligsten hat, das hat auch die Vollendung im Obersten und im Heiligsten. Also nicht das Mittel zum Zweck ist ewig, nein, das Mittel, das Werkzeug selbst, das ist vergänglich, aber das, wofür es eingesetzt war, die göttliche Absicht dahinter, wird damit vollendet und erlangt Unvergänglichkeit. Das hat uns der Sohn Gottes selber vorgemacht. Er hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen, erniedrigt und entäußert sich selbst, war gehorsam bis zum Tod und ging noch weiter hinab in alle Tiefen, um siegreich hinaufzusteigen und ist wieder in die Herrlichkeit bei Gott aufgenommen. Also, was seinen Ursprung im Obersten und im Heiligsten hat, muss auch seine Vollendung dort droben finden. Und die Mittel selber, in dem Fall die Erniedrigung und das Sterben und der Tod, die sind vergänglich und finden ein Ende. Das damit verbundene Ziel, in dem Fall das wieder hinaufsteigen in die Herrlichkeit Gottes, das bleibt und das ist unvergänglich. Also, was seinen Ursprung im Obersten und im Heiligsten hat, wird auch seine Vollendung im Obersten und im Heiligsten finden. Und was hat er im Obersten geschaffen? Die Äonen, so sagt es der Hebräerbrief. In den meisten Übersetzungen, wir wissen das, da steht Welt. Hebräer 1, Vers 2, da steht, oder ist es Vers 3, ich weiß nicht, durch den er auch die Äonen geschaffen hat. Wie gesagt, da steht bei den meisten Welt, aber im Urtext steht Äon. Und wenn er die Äonen geschaffen hat, wenn er der Urheber der Äonen ist, dann wird der Zweck, der Sinn, die Absicht dahinter, die dahinter steckt, dann wird die auch herrlich ausgeführt. Nicht die Äonen als Mittel zum Zweck dauern ewig, sondern das Ziel, was mit diesem Plan der Äonen erreicht werden soll, das ist unvergänglich. Das bedeutet, es ist Weisheit Gottes, Die Äonen sind Ergebnis der Weisheit Gottes. Er hat es vorher ersehen, wie sich seine Geschöpfe verhalten. Geschöpfe des Himmels und auf der Erde. Er hat, bevor er geschaffen hat, geplant, erforscht, vorher ersehen und somit einen weisen Plan erstellt. Und dieser Plan sieht genau das vor, was innerhalb der Äonen abläuft und geschieht, in einzelnen Etappen. Er hat es vorhergesehen, dass Satan gerichtsreif wird. Deshalb hat er, noch bevor er den ersten Äon geschaffen hat, bereits den zweiten geplant und auch den dritten und den vierten und alle weiteren. Gott reagiert nicht im Nachhinein auf das, was geschieht, sondern hat im Vorhinein geplant, greift ins Zeit- und ins Weltgeschehen ein. Er interveniert, da kommt der Begriff Advent her, intervenieren, eingreifen. Er führt, lenkt und leitet von einem Äon zum nächsten bis hin zur herrlichen Vollendung aller Äonen. Und was wird das sein? Später, mit dem fünften Äon kommen wir drauf. Er ist der völlige Souverän in jeder Situation, in allen Zeiten. Und so hat er im Vorhinein jeden Äon definiert, jedem Äon und jeder Haushaltung ein Programm gegeben. Und dabei gibt es eben Dinge und Ordnungen und Regeln, die ändern sich grundlegend von dem einen auf den anderen Äon. Und es gibt Dinge, die bleiben bestehen durch alle Äonen hindurch. Bevor wir also nun zum zweiten Äon kommen, noch eine Bemerkung. Wir Menschen können uns ja nicht sehr viel merken. Ist ganz normal, nichts Schlimmes. Aber deswegen will ich direkt von vornherein zwei Aspekte sagen, die mögt ihr euch bitte merken. Nur zwei, damit das nicht vergessen wird. Nämlich, erstens mal, es gibt Äonen und es gibt Haushaltungen. Und innerhalb dieser Äonen und Haushaltungen gibt es Dinge, die gelten, speziell für diese eine Zeit. Oder es gibt Dinge, die gelten nur in einer anderen Zeit. Das wollen wir gar nicht so im Detail alles festlegen und definieren, was gilt wann und wem und wann hört die Gültigkeit wieder auf. Diese Definition könnten wir uns eh nicht alle merken, aber das Bewusstsein, dass manches nur eine Zeit lang gilt und dann wieder nicht, dieses Bewusstsein, das sollten wir uns einschärfen. Das Bewusstsein, dass manches nur einer bestimmten Personengruppe gilt und anderen nicht, das sollten wir uns einschärfen. Also, das ist der eine Punkt, den wir uns bitte merken sollen in unserem Bibelstudium. Immer das Umfeld, den Kontext betrachten. An wen ist das Wort gerichtet? Für welche Zeit ist das gültig? Und wenn wir das beachten, dann löst sich mancher Widerspruch, vermeintlicher Widerspruch in Gottes Wort sofort auf. Wem gilt das Wort? Wann gilt das Wort? Das bitte nicht vergessen. Das war der erste Aspekt. Der zweite ist, Gott ist der absolute Souverän. Er ist in allen Äonen derart souverän, dass er seinen Geschöpfen sogar ihren eigenen Willen zugesteht. Der Mensch und die Mächte der Himmel, die können und dürfen sich von ihm abwenden und tun es auch. Und dennoch, er kommt zu seinem Ziel. Und das auch mit allen. Er hat dieses Vermögen, so hoffnungslos auch manches aussehen mag, so sehr es auch gerechtfertigt ist, dass Geschöpfe gerichtet werden, so sehr der Feuer Realität ist. Der Vater bringt doch alle und alles an sein Ziel in seinem Sohn. Und das Ziel ist er selbst. Dass Gott wirklich alles in allen sei, wirklich alles in allen, das will er und das wird er vollbringen. Das sagt er so deutlich in Jesaja 46, Vers 9 und 10. Gedenket, das, was wir gerade machen, gedenket der Anfänge. Was war denn am Anfang? Von der Urzeit, dass ich Gott bin, sonst keiner, dass ich Gott bin, gar keiner wie ich, der ich von Anfang an das Ende verkünde. Wieso kann er das tun? Na, weil er es geplant hat. Es ist keine Reaktion, dass er abwarten muss, na, was passiert denn? Nee, er kann von Anfang an sagen, was ganz am Ende sein wird, weil er alles vorher ersehen und durchdacht hat. Der ich von Anfang an das Ende verkünde, von Alters her, was noch nicht geschehen ist, das ist eine Das ist eine Charakteristik für Gott selber. Wer kann das? Von Anfang an das sagen, was noch nicht geschehen ist. Und ich sage, mein Ratschluss, er soll zustande kommen. All mein Wohlgefallen werde ich tun. Ich habe geredet, ich werde es kommen lassen. Ich habe es entworfen, ich werde es ausführen. Er ist und bleibt der Souverän. Das ist der zweite Aspekt, den wir nicht vergessen sollten. Es gibt noch mehr, aber die zwei, das wäre schon mal gut, wenn wir das nicht vergessen. Wem und wann gilt das Wort? Und Gott ist willens und imstande, das auszuführen, was er will. Er will das, was er geplant hat. Deswegen hat er es ja geplant. Und das, was er geplant hat, das hat er vorhergesagt. Und das, was er vorhergesagt hat, das können wir uns jetzt angucken. Lasst uns den zweiten Äon betrachten. Der zweite Äon, der beginnt damit, dass Gott die im Gericht zum Tohu Wabohu umgepflügte Erde wieder neu ordnet und strukturiert. Wir nennen es Schöpfungsbericht. Schöpfung der Materie und der himmlischen Heere war bereits geschaffen. Jetzt kommt die Neuordnung dran. Und als alles wieder neu geordnet war, in eine neue Ordnung gebracht war, da schuf Gott Tiere und Menschen. Und dieser Äon ist dann der Äon des Paradieses. Obschon die Neuordnung der Erde an Herrlichkeit nicht zu vergleichen ist mit der wunderbaren ersten Schöpfung, ist diese Erde trotzdem ein einziges Kunstwerk und Wunderwerk Gottes. Ein Paradies für Mensch und Tier. Und das, was eine ehemalige Jahreslosung betrifft, ich weiß nicht genau, wann sie war, vor ein paar Jahren, war die Jahreslosung aus Psalm 73, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Das wird hier in diesem Paradies im Garten Eden buchstäblich greifbar. Die Menschen, Adam und Eva, sie hatten Gemeinschaft mit Gott. Das war ihr Paradies, ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Und Gott gab für diesen Äon auch Gebote oder Vorgaben oder Anweisungen. Ein paar davon, die kennen wir alle. Seid fruchtbar und mehret euch. Füllt die Erde, macht sie euch untertan. Beherrscht die Tierwelt. Das, was der Adam an einer Beherrschung der Tierwelt hatte, ist nicht zu vergleichen, was wir heute machen. Selbst wenn ihr eure Hunde gut im Griff habt, aber das war noch was ganz anderes. Ja, beherrscht die Tierwelt. Ganz schlimm. Lebt vegan. Nur das Kraut des Feldes und die Frucht der Bäume dienten als Nahrung. 1. Mose 1, Vers 29. Aber die Sünde war bereits im Kosmos, das Ergebnis des ersten Äons. Und dass die Sünde zum Menschen durchdrang, das kennen wir nur zu gut aus dem Sündenfall. Und nun, nach dem Sündenfall, stellt Gott dem Menschen eine entscheidende Frage. Er fragt Adam, wo bist du? Das fragt Gott ja nicht, weil er es nicht weiß, sondern mit dieser Frage Gottes, das soll sich Adam reflektieren und selbst hinterfragen, wo bin ich denn? Wo stehe ich? Habe ich die Verbindung zu Gott verloren? Das Ergebnis des Sündenfalls ist Vertreibung aus dem Paradies. Die Schlange wird unter Fluch gestellt, der Mensch wird unter Mühsal gestellt. Sünde und Tod sind zu allen Menschen durchgedrungen. Wir lesen in Römer 5 davon, auch in 1. Mose 3. Der zweite Äon endet wie der erste mit Gericht. Das Gericht des ersten Äons war Tohu wa Bohu über diese Erde. Das Gericht des zweiten Äons war die Vertreibung aus dem Paradies und das Hinwegnehmen des Segens der paradiesischen Umstände. Mühsal und Schmerzen, Sünde und Tod liegen seitdem auf den Menschen und mit den Menschen ächzt und seufzt die ganze Schöpfung. Aber auch das war vom allweisen Schöpfer vorherersehen. Was nun kommt, ist wieder keine Reaktion auf den Sündenfall, sondern einfach der nächste Schritt in Gottes Plan. Der dritte Äon, unser gegenwärtiges, böses Zeitalter, der ehemalige Lichtsengel Satan ist gefallen. Der Mensch im Paradies ist gefallen. Und jetzt geht der Abstieg weiter. Der dritte Äon wird genannt der böse Äon. Denken wir nur, wo wir herkommen. Satan gefallen, der Mensch gefallen. Und was dann kommt, das nennt die Bibel erst den bösen Äon. Was ist das für ein Äon? Als ob das bisher nicht schon böse genug wäre. Nee, jetzt geht es mit der Ausprägung des Bösen weiter. Und zwar bis zur völligen Ausreife. Dieser Äon ist deswegen der Böse, weil er unter die Herrschaft des Bösen gestellt ist. Gott selbst hat dem Satan, das gehört zu Gottes Plan, hat dem Satan die Macht und die Herrschaft über diesen Kosmos, über diesen Äon gegeben. Satan wird sogar genannt der Gott dieses Äons. 2. Korinther 4, Vers 4. Und er hat dieses Mandat von Gott erhalten. Und deshalb, weil der Böse das Mandat der Macht für diesen Äon und diesen Kosmos von Gott erhalten hat, darf und wird das Böse ausgestaltet in diesem dritten Äon bis hin zur völligen Ausreife. Das erleben wir auch gerade. Wir leben in der letzten Zeit dieses Äons, in der Endzeit, noch nicht in der Zeit der großen Drangsal. Endzeit beginnt, wenn ich es richtig deute, dann, wenn Israel wieder aus den Nationen gesammelt wird und ein Volk geworden ist. Und das ist geschehen, deshalb ist jetzt Endzeit. Und diese Endzeit gipfelt in der großen Drangsal, den letzten 7 Jahren und genauer gesagt die große Drangsal in den zweiten 3,5 Jahren des letzten Siebeners. Aber so weit sind wir in unserer Betrachtung noch nicht, sondern da sind wir gerade erst am Anfang des bösen dritten Äons. Und dieser dritte Äon wird wiederum eingeteilt in Zeitabschnitte. Diese Zeitabschnitte nennen wir Haushaltungen, Ökonomien. Ökos ist das Haus, Norm, Nomos, Norm, die Regel, das, was also in dieser Hausordnung gilt. Und weil wir die Glieder seines Leibes Verwalter der Geheimnisse Gottes sein sollten, und Verwalter ist eben ein Ökonom, ein Haushalter, deshalb sollen wir darüber Kenntnis haben. Wozu ist das wichtig? Um eben genau dazu, was wir eben gesagt haben, die zwei Dinge, die wir uns merken sollen, dass wir unterscheiden lernen. Welches Wort gilt wem und wann und in welche Zeit hinein? Und darin in allem erkennen, Gott ist der absolute Souverän. Wie bedauerlich ist das, wenn wir bei dem Wort stehen bleiben, wie oft habe ich gewollt, aber ihr habt nicht gewollt. Wenn wir da stehen bleiben, eine einzige Tragödie. Nichts kann ihn hindern, sein Ziel zu erreichen. Fragt bei Jona nach, der kann euch was dazu erzählen. Das wissen wir, dass wir das wissen, in welcher Haushaltung, in welchem Zeitabschnitt wir jetzt leben, mit welchen Ordnungen wir es zu tun haben, mit welchen Aufgaben wir es jetzt und später zu tun haben, Kenntnis darüber zu haben, was ist jetzt dran und was ist jetzt nicht dran. Dazu soll besonders auch die nächste Stunde dienen, wenn wir uns über diese Haushaltungen auseinandersetzen. Heute möchte ich gerne mit euch darüber nachdenken, was die Äonen ausmachen, die großen Zeitabschnitte überblicken. Deswegen überfliegen wir diesen bösen dritten Äon heute einigermaßen, weil wir eben seine Haushaltungen morgen betrachten. Aber 4 wesentliche Aspekte, die wollen wir herausstellen. Was ist innerhalb dieses dritten Äons? Denn die sind maßgeblich auch für die weitere Heilsgeschichte. Das eine ganz wesentliche, das wesentliche Ereignis des bösen Äons ist die Zentrale der Heilsgeschichte, der Mittelpunkt, das Zentrum allen Geschehens, Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er verlässt die Herrlichkeit beim Vater, er wird Mensch, er gibt sein Leben freiwillig in den Tod, ja, in den Tod am Kreuz. Der Sohn Gottes gibt sich selbst als Opfer dar, um zu retten, was verloren ist. Und er nimmt die Sünden des ganzen Kosmos auf sich selbst. Und er bleibt nicht im Grab, sondern er steht auf den Toten durch die wirksame Macht der Liebe und des Glaubens des Vaters. Das ist der Mittelpunkt, das Zentralereignis allen Heilsgeschehens. Hier werden Tatsachen geschaffen, so dass der Sohn am Kreuz sagen konnte, es ist vollbracht. Tatsachen, der Tod ist besiegt. Jesus hat die Schlüssel des Todesreichs. Die Sünde des Kosmos ist weggetragen. Die Strafe hat er getragen. Der Kaufpreis zum Loskauf der Schöpfung aus der Hand des Widerwerkers, er ist bezahlt. Und jetzt gilt das, was Römer 5 so deutlich festhält. Es steht in Vers 8 und in Vers 19. Gott aber hebt uns seine Liebe dadurch hervor, dass Christus für uns starb, wann? Als wir Sünder waren und nicht liebevoll waren oder liebenswert waren. Denn ebenso, jetzt Vers 19, wie durch den Ungehorsam des einen, wir hatten den Adam gerade, des einen Menschen, die vielen als Sünder eingesetzt oder erwiesen wurden, sogar erwiesen als Sünder, also werden auch durch den Gehorsam des einen, hier ist jetzt unser Herr gemeint, die vielen, wir könnten hinzufügen, auch wenn es wörtlich nicht dasteht, es sind dieselben vielen, aber die vielen als Gerechte eingesetzt und erwiesen werden. Das ist geschaffen am Kreuz. Das zweite Ereignis, was in diesem Äon maßgeblich ist, ist die Auswahl Israels aus allen Nationen, aus der Masse der Menschheit, aus allen Völkern und Stämmen, wählt Gott sich ein einziges Volk heraus. Israel. Israel ist seine Heilskörperschaft für diese Welt, für diese Erde. Gott hat mehrere Heilskörperschaften ausersehen. Israel für diese Erde, die Gemeinde, die da ist, sein Leib für die Himmel und ihre Heere. Und es gibt auch noch weitere, wenn wir in die Offenbarung hineinblicken. Aber lassen wir das für den Moment aus. Wir kommen noch dazu, was es auch mit der Gemeinde auf sich hat. Jedenfalls, das dritte wesentliche Ereignis dieses Äons ist, sein gerichtsvoller Abschluss und die glorreiche Wiederkunft Jesu Christi auf diese Erde. Jesus kommt wieder. Das, was wir meistens mit Wiederkunft Christi bezeichnen, nämlich die Entrückung, ist ja gar keine Wiederkunft. Zu uns kommt der Herr nicht wieder. Erstens ist er zu uns noch nicht leibhaftig auf diese Erde gekommen. Wir können also gar nicht reden von Wiederkunft, sondern nur von, oder was nur, sondern wir reden von Parousie, von Erscheinung. Und zweitens kommt er bei der Entrückung gar nicht auf diese Erde, sondern er kommt uns entgegen bis in den Lufthimmel und versammelt uns dann zu ihm dort hinauf. Die tatsächliche und buchstäbliche Wiederkunft erfolgt erst nach der großen Drangsal und damit beendet der Herr diese Drangsal mit seinem glorreichen Erscheinen auf dem Ölberg. Diese letzte Zeit ist eine absolute Gerichtszeit, wie sie noch nicht da war, in allem bisherigen Weltgeschehen. Trotz Sintflut, trotz Holocaust, trotz schrecklichen Kriegen und Naturkatastrophen, trotz dem 7. Oktober und seinen Folgen, diese 7 Jahre und besonders dabei die letzten 3,5 sind eine solche Gerichtszeit, wie sie noch nie da war. Und auch nicht mehr sein wird. Klammer auf. Und was ist mit dem Feuersee? Klammer wieder zu. Wir kommen dazu. Für jetzt, wie gesagt, will ich es nur nennen. Denn wir brauchen die Informationen, um die weiteren Äonen zu betrachten. Aber noch ein vierter wesentlicher Aspekt innerhalb dieses Äons. Wir hatten es gerade schon gesagt, Jesus kommt wieder. Aber nicht nur wieder, sondern er kommt vorher ja auch zu uns, zur Entrückung. Und bevor er uns die Gemeinde entrückt, muss er sie auch zur Reife gebracht haben. Die völlige Ausreife erfolgt dann, wenn wir ihn sehen, erfolgt beim Bema Christi. Hier, innerhalb des dritten Äons, wird das wirksam, was vor den Äonen der Vater und der Sohn in Güte und Gnade ausersehen haben. Die Auswahl. Wer Glied an seinem Leib werden darf, war vor den Äonen getroffen und wird hier im dritten Äon wirksam. Der Sohn ruft uns heraus. Der Vater zeugt uns in sein Leben hinein. Und wir dürfen somit zu seiner Heilskörperschaft gehören. Wir sind bestimmt zur Zurechtbringung der Himmel und ihrer Heere und der Mächte, einschließlich der Gerichtsorte. Und uns holt der Herr zu sich mit seiner Parousie. Diese Entrückung steht kurz bevor. Freuen wir uns darauf. unserem geliebten Herrn zu begegnen. Jetzt haben wir einiges genannt, was innerhalb dieses bösen Zeitalters alles abläuft. Es geht um Israel, es geht um die Gemeinde, es geht um die übrigen Nationen, es geht um diese Erde, es geht um die Heere des Himmels, es geht um die Finsternis und alles, alles beschrieben in einem einzigen Buch, Gottes Wort der Bibel. Das muss doch völlig klar sein, dass nicht alles, was da geschrieben steht, jedem gilt oder zu jeder Zeit gilt. Deswegen sind wir doch Verwalter, Haushalter, Ökonomen, um sein Wort der Wahrheit richtig zu teilen, zuzuteilen, einzuteilen, einzuordnen, zwischen den vielfältigen Aspekten zu trennen. Dabei ist es außer Zweifel, alle Schrift ist von Gott eingegeben und wichtig und schön. Aber wann, wem, was, wozu gilt, das gilt es herauszufinden und dann dementsprechend auszulegen. Belassen wir es so viel für heute bei dem dritten bösen Äon und betrachten den dann morgen weiter. Jetzt gehen wir weiter in den Äonen und nach dem dritten kommt der vierte. Das ist das tausendjährige Reich. Und nun hat eine Wende stattgefunden. Der dritte ging wieder zu Ende mit dem Gericht, große Drangsal. Bisher, und das ist jetzt die Wende, bisher hat es in der Weltgeschichte immer nur noch weitere Entfernung der Geschöpfe von Gott gegeben. Das Böse hat sich ausgereift. Der Fall Satans im ersten Äon, der Sündenfall im zweiten Äon, Sintflut, Kreuzigung, Ablehnung, dann in der großen Drangsal, der anstatt Christus und die große Drangsal überhaupt, aber jetzt im vierten Äon, paradiesische Umstände. Wie ist das möglich? Der Abschluss des dritten Äons war ein derartiges Gericht, dass es uns schaudert, davon zu lesen. Ich will nur einen Vers lesen, den der Prophet Jeremia genannt hat, in 4, Vers 23. Ich schaue die Erde an und sie ist wüst und leer. Und gen Himmel, sein Licht ist nicht da. Ich schaue die Berge an und siehe, sie heben und alle Hügel schwanken. Ich schaue und siehe, kein Mensch ist da. Alle Vögel des Himmels sind entflohen. Ich schaue und siehe, über der Karmel ist eine Wüste und alle seine Städte sind niedergerissen vor Yahweh, vor der Glut seines Zorns. Denn, so spricht Yahweh, das ganze Land soll eine Wüste werden, aber ich will es nicht gänzlich zerstören. Hier soll eine Wüste werden, das kennen wir doch, Tohu Wabohu. Hier haben wir ein zweites Tohu Wabohu und Tohu Wabohu haben wir doch schon beim ersten Mal gesehen. Das bedeutet doch nicht das Ende, das bedeutet Neuanfang. Hier ist ein neuer Bauplatz bereitet und was bereitet er daraus? Jetzt gehen wir in Hesekiel und lesen, was er schreibt in Kapitel 36, Vers 34 und das verwüstete Land, es soll bebaut werden, statt dass es eine Wüste war vor den Augen jedes Vorüberziehen. Und man wird sagen, dieses Land da, das Verwüstete, ist wie der Garten Eden geworden. Und die verödeten und verwüsten und zerstörten Städte sind befestigt und bewohnt. Und die Nationen, welche rings um euch her übrig bleiben werden, die werden wissen, dass ich Yahweh das Zerstörte aufbaue, das Verwüstete bepflanze, ich Yahweh habe geredet und werde es tun. Das tausendjährige Reich wird wie der Garten Eden. Jesus Christus ist für alle sichtbar auf dieser Erde erschienen. Er hat den Gesetzlosen mit dem Hauch seines Mundes abgetan. Das Reich Gottes kommt und es kommt nicht deswegen, weil die Gläubigen es evangelisieren. Es kommt nicht deswegen, weil wir Reichsgottesarbeit leisten oder geleistet haben. Es kommt, weil Jesus wiederkommt. Und er führt nun sein tausendjähriges Königreich und Friedensreich auf dieser Erde. Satan selbst ist gebunden für die ganzen tausend Jahre. Das Tier, der falsche Prophet, in den Feuersee verbannt. Viele, viele sind in der großen Drangsal und bei der Schlacht um Harmagedon umgekommen. Die überlebt haben, werden gerichtet und in dem Gericht nach Schafen und Böcken geurteilt, die sich haben verführen lassen, die das Mahlzeichen angenommen haben, kommen wir morgen noch zu, aber ihr kennt den Begriff ja, und die sich der geringsten Brüder Jesu in der Drangsalszeit nicht angenommen haben, werden gerichtet und erleiden äonische Pein. In dem Feuer, was unauslöschlich brennt, wo der Wurm nicht stirbt, wir behalten uns das im Hinterkopf, kommen später darauf zurück. Aber diejenigen, die in der großen Drangsal treu geblieben sind, das Mahlzeichen nicht angenommen haben, die sich der geringsten Brüder Jesu angenommen haben, sie erhalten Eingang in dieses Friedensreich. Eingang, Zugang in dieses Friedensreich, dieses Königreich der Himmel auf Erden, haben also nur bestimmte Personen, die treu geblieben sind. Nachdem die Gemeinde entrückt ist, wird auf Erden ein äonisches Evangelium verkündet. Und dieses äonische Evangelium heißt, gebt Gott die Ehre. Und wir lesen gerade in den Evangelien etliche Seligpreisungen und etliche Bedingungen, um Zugang in dieses tausendjährige Reich zu erhalten. Glückselig sind, die der Gerechtigkeit wegen verfolgt werden, denn ihrer ist das Königreich der Himmel. Matthäus 5, können das mal alles lesen, was da steht. Oder Paulus sagt, wisst ihr denn nicht, 1. Korinther 6, Vers 9, dass die Ungerechten keinen Losteil an der Königsherrschaft Gottes erhalten werden. Die Gerichtszeit der großen Drangsal, die dem Frieden vorausgeht, die ist wie ein Filter, filtert heraus, die reinen Herzens sind und die somit Gott die Ehre geben. Es wird dann auch vor dem tausendjährigen Reich eine Auferstehung Toter geben. Das ist die erste Auferstehung. Und wir müssen diese absolut unterscheiden von der Auferstehung, die uns betrifft, wenn sie uns betrifft. Die Auferstehung der Glieder des Leibes des Christus zur Entrückung, ja, da werden ja die Toten auferstehen, ist mit dieser ersten Auferstehung nicht gemeint. Wir können das nachlesen. Wer ist damit gemeint? In Offenbarung 20, Vers 5 könnt ihr machen. Jetzt wollen wir weitergehen. Das sind Märtyrer der großen Drangsal und Messiasgläubige Juden. Diese erhalten Eingang, Zugang ins tausendjährige Reich. Die erste Auferstehung ist auch nicht die Auferstehung zum jüngsten Gericht. Die kommt wieder 1000 Jahre später. Aber das wird oftmals nicht unterschieden in weiten Teilen der Christenheit. Da heißt es, wie das Glaubensbekenntnis die Menschen gelehrt hat, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und dann ist Punkt. Dass sich hier noch Äonen anschließen, also ist ja auch richtig, was da gesagt wird, aber es ist nicht alles, dass sich hier noch Äonen anschließen, um sein Heil vollends auszuwirken, das wird nicht gesehen. Aber wir dürfen es in seinem Wort herauslesen und wir dürfen es glauben und wir dürfen es verkündigen. Dies weise an und lehre, sagt Paulus dem Timotheus 4, Vers 10. Gottes Wort ist glaubwürdig und jeden Willkommens wert. Na was denn? Nämlich, dass der lebendige Gott der Retter aller Menschen ist, vor allem der Gläubigen. Der vierte Äon, das tausendjährige Reich, ist eine Etappe hin zu dieser Rettung aller. Und jetzt im tausendjährigen Reich, also dann im tausendjährigen Reich, erfüllen sich so viele der Worte der Propheten und der Evangelien. Das Wort von Jesaja, wo gesagt wird, denn von Zion, Jesaja 2, Vers 3, denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort Jahwes von Jerusalem. Und sie werden ihre Schwerter zu Pflugmessern schmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht wird Nation wieder Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Hier sehen wir wieder ganz deutlich an diesem bekannten Wort, es gilt zu unterscheiden, wann gilt wem was. Dasselbe Wort von den Pflugscharen und Winzermessern, das sagt es auch Joel, Joel 3, Vers 10. Aber in einem ganz anderen Kontext. Es sollen herankommen, heraufziehen alle Kriegsmänner und jetzt genau umgekehrt, schmiedet eure Pflugmesser zu Schwertern und eure Winzermessern zu Speeren. Der Schwache sage, Ich bin ein Held. Eilet und kommt her, alle ihr Nationen ringsum und versammelt euch. Ein und dasselbe Wort, einmal so rum, einmal so rum. Wir müssen also unterscheiden. Dieses Wort galt vorher in der Zeit der großen Drangsal, als der Herr die Nationen zu sich ruft, zur Entscheidungsschlacht versammelt. Jetzt, also ich meine jetzt tatsächlich heute, 2024, jetzt in unserem Äon, jetzt ist die Zeit des Weltfriedens noch nicht gekommen. Weltfrieden ist heute nicht dran. So sehr wir uns den wünschen und so sehr wir auch daran wirken können, dass unser persönliches kleines Umfeld, dass dort Frieden herrscht. Aber der Weltfrieden, der kommt nur mit dem Friedefürst. Dieser wird herrschen im tausendjährigen Reich und jetzt hat er seine Herrschaft unter das Mandat des Wiederwirkers gestellt. Es gibt so viele Aussagen, gerade in den Evangelien, wir haben gestern schon gehört, wir werden bestimmt noch mehr hören, die auf diesen vierten Äon auch abzielen, die dann dort gelten, die sich aber viele Menschen, vor allem viele Gläubige, heute schon wünschen. Es ist ja, ja der Gedanke dahinter, dass das eintritt, ja, das ist ja verständlich, es ist ja ganz natürlich, ich will das nicht verurteilen, aber es entspricht noch nicht dem Heilsprogramm Gottes. Mache zu Jüngern alle Nationen. Da beißen wir uns heute dran die Zähne aus. Und das meint gar nicht, dass ich Mission damit ablehne. Mission muss sein. Gottes Wort müssen und wollen wir weitersagen. Aber unsere Erwartungshaltung ist nicht, dass wir viele zur Umkehr leiten oder zu Jüngern machen, sondern dass sich wenige noch herausrufen lassen, nämlich die, die er vor Grundlegung der Welt dazu auserwählt hat, als Glieder seines Leibes. Nur die können im jetzigen dritten Äon gläubig werden, Glieder seines Leibes werden. Und das zweite Aspekt ist, wir dürfen allen anderen, die nicht erwählt sind, und mir geht es so und euch wahrscheinlich auch, jeder hat da Menschen aus seinem nächsten Umfeld vor Augen. Ja, den dürfen wir Gottes Wort verkünden, auf dass sie in späteren Zeiten nach unserer Entrückung wohl auch zum Glauben kommen und Gott die Ehre geben, dann sind sie zwar nicht Glieder des Leibes des Christus. Wir hören davon morgen noch etwas mehr. Der Herr wird sich dann seinem Israel wieder zuwenden. Wir sind wieder im vierten Äon. Wann wird er das machen? Wenn die Zeit seiner Heilskörperschaft, der Gemeinde, Ekklesia, die herausgerufenen Glieder seines Leibes, wenn diese Zeit auf Erden abgeschlossen ist, dann geht das Programm mit Israel weiter, dann werden sie ihn sehen, den sie durchstochen haben. Es werden Stämme, die alle Stämme des Landes wehklagen, dann werden sie hinaufziehen zum Berg Jahwes, dann wird von Zion das Gesetz ausgehen, dann werden sie auf Thronen sitzen, dann werden sie ganze Nationen zu Jüngern machen. Die volle Ausprägung dieser Verheißung erfüllt sich in dem kommenden vierten Äon. Und das ist das Dilemma unserer Zeit, dass viele Gläubige diese Verheißungen, die ihre Erfüllung im tausendjährigen Reich erfahren, jetzt schon ja, nicht nur erwünschen und ersehnen, sondern auch denken, dass es dran wäre. Aber es ist noch nicht dran. Dann im vierten Äon gelten wieder ganz neue Ordnungen. Heilung, Gesundheit, langes Leben, Frieden in der Menschenwelt, Frieden in der Tierwelt, kosmische Veränderungen. Die Sonne wird siebenmal heller als der Mond, siebenmal heller als jetzt und der Mond scheint so wie die heutige Sonne. Die Natur erholt sich und blüht auf. Gerechtigkeit auf Erden. Wer dann sündigt, wird sofort bestraft, dass sich die Sünde nicht verbreitet. Israel ist Mustervolk und Anschauung für alle Völker. Die 12 Jünger haben das Amt der Zurechtbringung der 12 Stämme. Recht und Gesetz gehen von Jerusalem aus. König David regiert. Ein wunderbares Friedensreich auf Erden. Und dann, am Ende des tausendjährigen Reiches, wenn die Menschen 1000 Jahre paradiesische Umstände erlebt haben. Und bedenken wir noch dazu, es gab eine strenge Einlasskontrolle. Nur die Guten durften überhaupt teilhaben am Millennium. am Ende der 1000 Jahre, wo die Gerechten in paradiesischen Umständen gelebt haben, kommt es zur Rebellion, weil Satan nochmal losgelassen wird. Wird freigelassen, schafft es, viele zu verführen. Und wir erkennen daran, nicht die Umstände machen den natürlichen Menschen zu einem Mensch Gottes, zu einem Kind Gottes, zu Söhnen Gottes, sondern einzig und allein die Neuzeugung durch den Heiligen Geist. Nun gibt es noch einmal ein großes Gericht am Ende der 1000 Jahre. Die Rebellion von Gog und Magog, auch diese Rebellion wird abgetan, wird ausgelöscht und nun hat unsere alte Welt ausgedient. Weltuntergang. Wer also heute denkt, der Weltuntergang steht bevor, hat sich um 1000 Jahre vertan. Dann Weltuntergang. Himmel und Erde vergehen in einem totalen Feuergericht, sodass die Elemente vergehen. Und beachten wir wieder die Wortwahl der Bibel. Die erste Schöpfung ging wie unter? Wasser. Auch die Sintflut. Wassergerecht. Die zweite Schöpfung geht wie unter? Feuergerecht. Und welche Worte legt der Geist Gottes dem Propheten Jesaja in den Mund? Er sagt, Jesaja 43, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei meinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin Yahweh, dein Gott. Ich, der Heilige Israels, dein Heiland. Gottes Treue, Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit, sie kennt keine Grenzen. Auch nicht im Gericht. Gerade da nicht im Gericht, denn er wirkt Gericht zum Richtigmachen. Als Letzter verlässt unser Herr die untergehende Erde. Wir wollten uns was im Hinterkopf merken. Wisst ihr das noch? Das mit dem unauslöschlichen Feuer, wo der Wurm nicht stirbt. Dieser Gerichtsort ist Gegenstand der alten Erde. Und wir sind unsere Betrachtung schon einen Schritt weiter. Die ist vergangen. Und mit ihr dieser Feuersee ist vergangen. So viel dazu, es hat kein Ende. Ich weiß, auf der neuen Erde gibt es wieder einen neuen Feuersee. Aber dieser alte, der da beschrieben wird, der vergeht nicht. Er ist vergangen. So viel zu dem Ende des Feuersees, der kein Ende hat. Den zweiten behalten wir uns auch nur noch kurz im Hinterkopf. Wir kommen bald zum Ende. Kommen darauf zurück. Jedenfalls für den Abschluss dieser Welt, für den Abschluss dieser Schöpfung zum Ende des vierten Säons gilt das, was Hiob sagt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Und jetzt kommt es zum Weltgericht der Toten vor dem großen weißen Thron. Es werden auch Engel und Mächte gerichtet. Dazu gibt es verschiedene Etappen. Aber jedes Geschöpf kommt an die Reihe in seiner eigenen Ordnung. Und bei diesem sogenannten jüngsten Gericht, deshalb jüngstes Gericht, weil es kein jüngeres, neueres mehr gibt. Es ist also das Letzte. Bei diesem jüngsten Gericht vor dem großen weißen Thron wird danach entschieden, ob das Geschöpf im Buch des Lebens eingeschrieben ist. Buch des Lebens wäre wieder ein eigenes Thema. Wo taucht es auf? Wer steht dort verzeichnet? Kann ein Eintrag gelöscht werden? Kann ein Eintrag hinzukommen? Wie viele gibt es? Stehen wir Gläubigen Glieder seines Leibes auch da drin? Gehen wir jetzt nicht nach, sondern wir stellen fest, wer dort verzeichnet ist, hat Eingang die neue Erde und ins neue Jerusalem. Wer dort nicht verzeichnet ist, muss in den Feuersee der neuen Erde. Ebenso der Tod und der Hades kommen in den Feuersee. Und mit diesem fünften Äon, dann treten wir nun ein in die tatsächliche Weltvollendung. Und diese dauert jetzt noch nicht nur den fünften Äon, sondern äonenlang. Dieses schreckliche Gericht des Feuersees, diese Qual währt äonenlang, aber nicht ewig. Denn wer jetzt denkt, die Gnade Gottes, die war lang genug wirksam, jetzt muss auch Gott einfach mal aufhören, gnädig zu sein, um seiner Heiligkeit willen, der möge bitte lesen Psalm 136. Da steht, Preiset Yahweh, denn er ist gütig, denn seine Güte währet ewiglich. Wir wissen mittlerweile, statt ewig steht hier äonisch oder olam. Und das hat einen Anfang und Ende. Aber wir haben ja gesagt, was bereits vor den Äonen war, und so bedeutet es dieses Wort, vor den Äonen war oder war, das gilt und durch alle Äonen hindurch gilt, und weil am Ende das wieder sein wird, was am Anfang war, gilt es auch noch nach den Äonen. Solange also das Feuergericht richtet, nämlich äonenlang, so lange währt auch seine Gnade und Güte, also auch äonenlang. Aber Gnade und Güte waren schon vorher, gehören zum Wesen Gottes, waren schon vor Schaffung der Äonen in seinem Herzen. Und deshalb bleibt seine Güte und Gnade ebenso wie seine Treue und Liebe und seine Wahrheit und sein Leben auch nach den Äonen. Denn diese sind im Wesen Gottes begründet. Seine Gnade und Güte, Treue und Huld, Wahrheit und Liebe und Leben bleiben und haben kein Ende. Sie sind Wesen des Ewigen. Und deswegen dürfen wir bei diesem Wort tatsächlich lesen, ewig. Denn die Gnade währt ohne Ende. Und wenn wir das aufblättern, Psalm 136, preist Yahweh, er ist gütig, denn seine Güte oder Gnade oder Huld währt ewig. Preise den Gott aller Götter, denn seine Güte währt ewig. Preist den Herrn der Herren, denn seine Güte währt ewig. Und wir gehen den ganzen Psalm durch und stellen fest, oh, ich muss ein paar Mal blättern, der dauert so lange. 26 Mal sagt dieser Psalm, seine Güte währt ewiglich. Das ist genau der Zahlenwert des Namens Gottes Yahweh. Mit dem fünften Äon kommt es zur herrlichen Vollendung des Ganzen als in seiner Güte. Wie gesagt, es dauert mehrere Äonen, nicht nur einen fünften, sondern noch weitere. Aber dieses Gericht des Feuersees, es ist nicht ein Gericht zur Strafe, denn die Strafe lag auf ihm. Dieses Gericht ist ein Gericht zur Besserung aus lauter Gnade. Jesus hat am Kreuz die Strafe auf sich genommen und die Liebe, sie rechnet das Böse gar nicht zu. Und hat es nie getan. Aber das Heil Gottes ist kein Automat. Es braucht den Gerichtsweg, auch den Gerichtsweg. Aber wohin dieser letztlich führt, das sehen wir schon auf dieser neuen Erde. Im neuen Himmel und auf der neuen Erde ist es so unvorstellbar herrlich, dass die Bibel dafür keine Worte nennen kann, die wir verstehen könnten. Deshalb begnügt sie sich mit der Beschreibung, was nicht mehr sein wird, weil das können wir verstehen. Keine Not, kein Geschrei, keine Tränen, kein Leid, kein Schmerz, keine Trauer, kein Fluch, keine Nacht und kein Tod wird da mehr sein. Das dürfen wir wörtlich nehmen. Der Tod wird verschlungen in Sieg. Und wie geht das zu? Gott selbst nimmt Wohnung unter seinen Geschöpfen. Es braucht kein Licht, es braucht keine Leuchte, es braucht keinen Tempeldienst mehr. Der Vater und der Sohn nehmen Wohnung innerhalb ihrer geliebten Schöpfung und der Geist und die Braut rufen denen zu, die noch nicht nahe sind, komm! Und wer das hört, der sagt auch, komm! Und wen da dürstet, der komme und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens, was in Strömen fließt, umsonst. Dürstet es den, der im Feuersee ist, fließen dann Ströme lebendigen Wassers, sind die Blätter der Bäume zur Heiligung da. So wird Gottes Geist und Licht und Leben alles durchdringen, alles erleuchten, alles erfüllen. Und angedeutet wird es mit den Worten, siehe, ich mache alles neu. Und vollendet ist es dann mit 1. Korinther 15, er muss als König herrschen, aber auch nicht ewig, sondern bis er alle seine Feinde unter seine Füße legen wird. Und der letzte Feind, der abgetan wird, das ist der Tod. Denn alles ordnet er ihm unter seine Füße. Und wenn er dann sagt, alles hat sich untergeordnet, dann ist klar, offenkundig, dass Gott ausgenommen ist, der ihm das All unterordnet. Wenn ihm alles untergeordnet ist, indem alle, die in Adam gestorben sind, und das sind alle, dass alle in Christus lebendig gemacht sind, jeder in seiner besonderen Abteilung, dann wird er die Königsherrschaft seinem Gott und Vater übergeben, Dann wird er jede Oberherrschaft, jede Obrigkeit, jede Macht aufheben. Und dann, wenn ihm das All untergeordnet ist, dann wird auch der Sohn selbst, und zwar mit allem, was ihm untergeordnet ist, dem untergeordnet sein, dem das All unterordnet, damit Gott alles in allen sei. Ihr Geliebten Gottes, das ist das Ziel Gottes und seines Christus, aus Schatten zum Wesen, alles in allen zu sein. Jetzt ist das Geheimnis seines Willens erfüllt, was Epheser 1, Vers 10 sagt. Er macht uns, und wir dürfen die Freude haben, das persönlich zu nehmen, die wir hier sitzen. Er macht uns das Geheimnis seines Willens bekannt nach seinem Wohlgefallen. Es gefällt ihm also, dass er sich in ihm vorsetzte für eine Verwaltung, für eine Haushaltung der Vervollständigung der Fristen, um in Christus das All aufzuhaupten, beides, das in den Himmeln, das auf der Erde. Wir dürfen das Geheimnis seines Willens kennen, wir dürfen davon wissen und wir dürfen das auch bezeugen, hier bezeugen, und das gefällt ihm. Es ist sein Wohlgefallen, dass wir es wissen und verkünden, nämlich, dass das ganze All aufgehauptet wird in Christus. Das ganze All hat dann eine Wesen- und Liebesbeziehung zu ihm, hat so, dass Gott alles in allen ist. Und wann wird das sein? Das wird sein in der Vervollständigung der Fristen. Im Pleroma der Kairoi. Kairoi, das sagt uns der Johannes immer, Kairos. Das ist nicht Zeitablauf, sondern das ist in dem Zeitablauf ein Einschub, eine von Gott geschenkte Gelegenheit, festgesetzte Augenblicke, Entscheidungspunkte, Gottesstunden. Das ist Kairos oder Mehrzahl Kairoi. Und die Vervollständigung dieser Kairoi ist dann, wenn Gott jedem Geschöpf die Chance und Möglichkeit der Entscheidung für ihn gegeben hat und in diesen Gottesstunden an dem Geschöpf gewirkt hat und gezeugt hat, dass es sich entscheiden kann. Denn nur die können sich entscheiden, die von ihm ins Leben gezeugt werden. So führt er sogar heraus aus dem Feuersee. Und wir als Glieder seines Leibes des Christus, wir wirken daran mit, denn wir sind seine Ausführungsorgane. Beweisführung nach Arthur Muhl über das endliche Ende des Feuersees. Er sagt, der letzte Feind ist der Tod, haben wir gerade gelesen. Der wird abgetan, haben wir gerade gelesen. Und jetzt seine Frage, also von Arthur Muhl, ist der erste oder der zweite Tod der letzte? Natürlich der zweite. Und wenn der Tod abgetan wird, dann wird also der zweite Tod aufgehoben und hat ein Ende. Der zweite Tod ist der Feuersee, hat ein Ende. Und wenn es nichts mehr zu verbrennen gibt. Die Feuerglut, das sind die feurigen Kohlen der Liebe Gottes, die kein Wasser auslöschen kann, die alles verbrennen muss, was nicht Liebe ist. Und darüber hinaus, zu wem muss man sagen, komm? Doch zu dem, der nicht schon da ist. Wir werden bestimmt auf dieser Freizeit wieder ein Abschlussfoto machen und uns auf der Treppe versammeln. Und garantiert wird es auch dieses Jahr wieder sein, es sind nicht alle da. Und dann wird wieder gerufen, komm, da du auch auf das Bild kommst. Das machen wir jedes Jahr hier. So wird es auch dort sein. Der Geist und die Braut, die rufen zu denen, die noch nicht da sind, komm. Und wer dann herauskommt aus dem Feuersee, ruft dem hinter sich wieder zu, komm du auch. Deshalb, das Ergebnis der Vervollständigung der Fristen, der Vervollständigung dieser Gottesstunden, der Gottesgelegenheiten ist, das ganze All, Himmel und Erde, haben eine Wesen- und Liebesbeziehung zu ihrem Haupt, dem Christus. Das All ist aufgehauptet in Christus. Das All ist unter dem einen Haupt des Christus zusammengebracht. So wie wir jetzt eine Wesens- und Lebens- und Liebesbeziehung zu unserem Herrn und Haupt haben, so auch einst das ganze All. Hier können wir nur anbeten vor dieser völligen Gnade und dieser allumfassenden Liebe. Und Gott, er ist darüber glückselig. Das Geheimnis seines Willens und seiner Gottseligkeit liegt darin, dass der ganze Kosmos ihm glaubt. dass sein Wesen in allen wesenhaft ist, dass sein Vorsatz der Äonen herrlich zum Ziel geführt hat, dass Gott sein wird, alles in allen. Halleluja, Amen. Soll ich noch beten? Ja, dann bete ich noch mit uns. Geliebter Herr, wir danken dir. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns ergriffen hast, dich zu ergreifen und dass wir Einblick haben dürfen in das, was dich bewegt, Einblick haben dürfen in das, was du geplant hast, was du und der Vater ausgemacht habt vor den Zeiten, vor den Äonen, dass wir das überhaupt als armselige Geschöpfe wahrnehmen können. Das liegt daran, dass wir deine Schafe sind und deine Schafe hören deine Stimme, dass wir von dir ins Leben hineingezeugt sein dürfen. Und deswegen können wir wahrnehmen, was dich betrifft. Wir danken dir, dass das so ist, dass wir ins Leben gezeugt sein dürfen und freuen uns an dieser Gnade, die uns unverdientermaßen widerfährt. Wir danken dir, Herr Jesus, für dein kostbares Wort, das wir haben dürfen, in das wir hineinschauen dürfen und bitten dich, dass du es uns aufschließt und freuen uns über alles, was wir hier und da und dort immer wieder neu erkennen. Danke, dass du uns darin immer größer und herrlicher und wunderbarer wirst, bis hin zur allerhöchsten Herrlichkeit, nämlich, dass du alles erreichen wirst, was du dir vorgenommen hast. Auch wenn es noch so fern ist, auch wenn es noch so hoffnungslos scheint zwischendurch, auch wenn unser Leben hier und da eine andere Sprache spricht, du kommst zum Ziel, du kommst mit allen zurecht, du kommst auch mit uns zurecht und wir danken dir dafür, dass das alles aus Gnade und aus Liebe von dir gewirkt wird. Wir geben dir die Ehre dafür und freuen uns schon jetzt mit dir, dass du alles in allen sein wirst. Wir beten dich an, du Vater unseres Herrn Jesus Christus, wir danken dir, dass wir Zugang zu dir haben dürfen. Und wir danken dir auch für diese Zeit, die wir jetzt hier gemeinsam unter deinem Wort verbringen dürfen. Wir freuen uns an der Gemeinschaft untereinander und miteinander und dass wir uns beugen dürfen und gehorsam drunter stellen dürfen unter das, was du uns zu sagen hast. Und wollen uns verändern lassen hinein in dein Bild. Und dein Bild ist ein Bild der Herrlichkeit, das es uns verändert aus deiner Herrlichkeit hinein in deine Herrlichkeit. Wir danken dir, Herr Jesus, für diesen Kairos, den du uns hier schenkst. Wir wollen aber auch an die denken, die hier hingehören und nicht kommen können, aus welchem Grund auch immer, besonders wenn sie Gebrechen haben oder Not oder was auch immer das Leiden sein möge. Wir wollen dir auch ganz besonders dann Israel und Jerusalem anbefehlen, auch die, die als Geiseln immer noch gefangen werden, auch die, die im Krieg ziehen müssen, auch die, die von Not und Leid betroffen sind besonders. Herr Jesus, du kommst auch mit deinem Israel zum Ziel, aber wir wissen, es wird noch ein schlimmer Weg sein müssen. Das Böse muss zur völligen Ausreife kommen, aber in alledem dürfen wir an deine Gnade denken und vor allen Dingen du denkst an deine Gnade und Barmherzigkeit. Und wir wollen sie dir alle Menschen anbefehlen, auch die, die anderswo in Not sind. Herr Jesus, gedenke du deiner Erbarmungen. Wir beten dich an, du führst alles wohl. Amen. Amen.